Na, servus, Alter, wie geht's? Du, ich hab gehört, du warst essen im zweiten Bezirk. Was hat's gegeben? Ein Müllspeis. Aha. Und jetzt bist du beim zweiten Blech, oder? Das ist leiwand. Gut. Dann Grüße an die Frau Gemahlin. Und ich darf sagen, jetzt geht's los, oder?
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Ausgabe 25 des Gadgetfunks. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr habt es vielleicht im Intro schon entnehmen können. Wir sind heute international unterwegs. Heiko, servus.
Ja, servus Carsten und schöne Grüße aus Wien.
Na, geherst. Das war der versteckte, die versteckte Andeutung im Intro. Was machst du in Wien, Heiko?
Ja, was soll ich sagen? Beruflich hat es mich mal wieder hierher verschlagen, die schöne Stadt an der Donau. Ich hatte die Freude, mit einem Hersteller hier rauszukommen, den einen oder anderen Kunden zu besuchen und natürlich auch ein bisschen Wiener Schmäh zu hören und einen Verlängerten zu trinken.
Einen verlängerten oder einen braunen?
Na, er war verlängert.
Einen verlängerten. Oh, das ist leibend. Ja, und den Wiener Stadtverkehr hast du auch schon ausgiebig gekostet, hast du vorhin erzählt.
Also
Also
ein Traum, ja.
ein rundum geglücktes Urlaubserlebnis.
Dafür funktioniert hier Uber sehr viel besser als in manchen deutschen Städten, muss ich sagen.
Ja? Ach, ihr seid gar nicht mit eigenem Auto unterwegs, sondern ihr nehmt die Taxikonkurrenz.
Richtig, sind von München mit dem Zug in der Tat hierher gefahren. Immer schön klimaneutral, ne? Ja, nicht fliegen, sehr wichtig.
Auf gar keinen Fall.
Da wir vorher in, wie soll ich noch, Rundreise durch Bayern gemacht haben, über München in die schöne Hirschau, wieder zurück nach München und dann nach Wien. Von daher, ja, schon ein paar Kilometer auf dem Buckel die Woche und Wien jetzt als krönender Abschluss und natürlich als krönender Abschluss der Podcast mit dir heute Abend.
Ja, aus dem Hotelzimmer und es scheint zu funktionieren. Ich bin begeistert.
Ja, keine Technikmühen gescheut. Ja.
Nein.
Und Folge 25, ich bin ja verrückt, das ist ja quasi wie die silberne Hochzeit der Podcaster.
Jetzt geht's los. Ab jetzt wird's immer besser. Jede zweite Woche. Ja.
Sehr schön.
Ja. Und genau, Wien, Verkehr hatten wir schon, beim Hörigen warst du auch oder nur beim Kaffeehaus?
Na, wir waren da bei was der Hörige?
Der Hörige, ne?
Kenn ich nicht, ne? Ich bin ja zu wienerisch.
Okay, dann ganz unwienerisch, beim wievielten Blech bist?
Ja, ich spreche, Blech.
Bier.
Wie?
Hat's
Bier?
in
Ja,
Wien,
Mai.
in Wien, da kauft man sich zum Mittag eine Ätrige und ein Blech.
Ah, die Eitrige, die kenne ich, aber es Blech, ach, das Dosenbier.
Das ist
Jetzt
Dosenbier.
geht's mir
Ein Otterkringer.
Ja, ein Puntigamer hat die gehabt zum Essen.
Puntigammer. Ist das nicht eher Steiermark?
Das ist
Graz?
Graz, das ist Graz, ja. Da
Ja.
gehen Grüße raus an meine Grazer Freunde, die Pichlers übrigens, ja.
Der SK Puntigammer Sturm Graz. Grüße an die Freunde von Sportradio 360 an der Stelle. Ja. Na, okay. Und Antwort, beim wievielten Blech bist, gehörst?
Ja, in Summe jetzt beim dritten, aber das geht sich schon aus.
Na, das muss gehen. Ja, du, da fällt mir was ein. Apropos Blech, hast du mitbekommen, hast du schon ein smartes Elektrotürschloss?
Ich glaube, du kennst meine Einstellung zu diesen Themen. Nein, ich habe immer noch kein smartes
Also für
Elektrotürschloss,
einen
weder von Nuki noch
Tech-Podcaster
von sonst jemandem.
bin ich schon manchmal, naja, frage ich mich schon.
Also ich setze mich beruflich gerne damit auseinander, aber ich schraube mir es nicht zu Hause an die Wohnungstür, du.
Ja, ist auch besser so, gell? Weil was ist passiert?
Ja,
Münchner
kaputt
Firma,
ist.
Nello, Insolvenz.
Da werden alle meine Befürchtungen und Ängste halt bestätigt, ja.
Ja.
Kaum in der Cloud, schon kaputt.
Naja, kaputt trifft's ja nicht, aber das Finanzierungsmodell, die Ware ist ja an und für sich gut und fehlerfrei. Ich glaube, das Problem, so wie ich habe mir jetzt auch nicht ganz hart reingewurschtelt, aber so wie ich das verstanden habe, funktioniert ja alles schon. Unsicher ist bloß die Zukunft der Server.
Und das ist der Punkt.
Ohne ja. Server kein Service.
Ja, und ohne Service bist du einfach bei deiner eigenen Haustür ausgesperrt. Mhm.
Genau, ich glaube, da sind sie jetzt gerade in der Diskussion. Es hieß, dass die Server wohl morgen am 18. abgestellt werden würden. In dem Fall wären sämtliche Nello-Türschlösser nicht nur wertlos, sondern eben auch, sie würden dich aussperren, du kämst nicht mehr daheim rein. Ich glaube, der letzte Stand war, dass es wohl Verhandlungen gibt und Gespräche und dass der 18. jetzt auf jeden Fall mal verschoben wird und nicht als harter Brexit für das Nello-Türschloss gelten kann.
Der harte Brexit, der gar nicht mehr so hart ist jetzt vielleicht, ja?
Ja, kam auch heute raus, gell?
Ja, kommen wir gleich zu, aber ehrlich gesagt, Nello war jetzt auch für mich kein A-Brand oder kein Vorzeigebrand in dem Bereich. Es war halt ein Startup mit einem ganz netten Produkt eigentlich, aber ja, die Gefahr ist natürlich bei solchen Unternehmen relativ groß, dass ihnen irgendwann die Puste ausgeht, kein Investor mal gefunden für die nächste Finanzierungsrunde und schon ist das Produkt funktional kaputt.
Ja, ich meine, das ist ein Schicksal, was Ring ja um ein Haar auch passiert wäre. Also zur Erinnerung, Ring, ähnliches System, aber jetzt keine Türschlösser, sondern eben Türkameras und Heimüberwachungskameras. Wenn da Amazon nicht seinerzeit eingestiegen wäre, keine Ahnung, ob es die Firma noch gäbe.
Er hätte wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilt, aber jetzt sind sie ja unter dem Deckmantel das Too Big to Fail. Ja? Von daher vermute ich mal nicht, dass Ring die Serverpuste da so schnell ausgehen wird.
Nö, Ring ist erstmal safe, da bin ich mir auch sicher. Und Nello, als kleineres Unternehmen hat es dann natürlich schwieriger. Nee, ich hab einen kleinen persönlichen Bezug zu Nello, weil ich einst, als ich noch geblockt habe, mal einen Artikel geschrieben habe über, es ist kein Vorgängerprodukt, aber es war der erste Service, mit dem die Mutterfirma, ich glaube Lulami, ein ganz, ganz süßer Name eigentlich, auf den Markt gekommen ist, und das war so eine Box für Pakete. Das hat mich damals interessiert, da habe ich einen kleinen Blogpost geschrieben und bin daraufhin auf sehr angenehme Weise mit den Leuten auch ins Gespräch gekommen. Nello ist dann eben dieses 2.0-Produkt, was dem Paketdienst nachgeschaltet worden ist. Von daher habe ich die auch immer ein bisschen verfolgt noch und eigentlich sehr, sehr wohlwollend beobachtet. Umso blöder, dass es nicht nur coole, sondern auch nette Unternehmen, wie es ausschaut, zerreißt. Aber die ganzen Finanzierungen, die sind schon knifflig. Ja. Mir fällt jetzt auch was anderes ein. Sagen dir die Pass Smart Plugs noch was?
Smart Plugs?
Smart Plugs sind die Steckdosen, die
Smart Home. Ach so, ja, alles klar, ja.
Okay. Genau. Ja. Und Pars ist eine Firma, die auch relativ früh in diesem Segment aufgetaucht ist, waren, glaube ich, die ersten, die sich mit WLAN verbunden haben und nicht über ein proprietäres Protokoll, respektive Bluetooth. Und die hielt ich eben auch für ein gesetteltes Unternehmen. Ich glaube, kommen sogar auch aus dem Süddeutschen, wenn nicht sogar Münchner Raum. Und die habe ich dann durch Zufall irgendwann mal in der Fernsehsendung Die Höhle des Löwen gesehen. Und ich habe im Rückblick mitbekommen, dass die in der Höhle des Löwen waren, wo ich mir auch dachte, so, hey, ja, eigentlich war ich überzeugt, dass ihr gut unterwegs seid. Und dann schwuppdiwupp, schaut's doch nicht so gut aus. Und wir sind dann permanent auf Investorensuche. Das ist natürlich der GAU, nicht? Du bist ein Unternehmen, du hast deine Visionen, du hast Ideen, die du umsetzen möchtest und wirst einfach kastriert, weil dir die Kohle ausgeht.
Ja, aber leider als da ja oft, wie du schon gesagt hast, oft auch die Netten und Guten in der Geschichte. Was mir dazu dem Thema noch einfällt, war das Thema Bluetooth-Beacon mit Lulami und wie hieß der noch? M-Orbit, ich komme nicht mehr auf, M-Observe, die ja echt ein tolles Produkt hatten, was sowohl als Notfallknopf gedient hat, aber auch in der anderen Ausbaustufe für In-Store-Navigation gesucht hat.
Jetzt habe ich es wieder
gekauft, genau. Ja, was ja auch eigentlich ein tolles Produkt war. Die zum einen sind die auch von Höhle der Löwen damals gescoutet oder angesprochen worden, weil natürlich die Redaktion ja auch da immer auf der Suche nach innovativen und tollen Themen ist. Und ich da ein bisschen Einblick hatte in die, ich sag mal, in die Ausschreibungsthematik oder in das Regelwerk. Und die suchen natürlich einiges an Startups und neuen Dingen, aber du verkaufst natürlich deine Seele ein Stück weit an die Produktionsfirma.
Ja, das ist immer das Thema, wenn sobald Investor drinnen ist, ticken die Uhren nicht mehr so wie früher. Ja. Also das ist.
Aber auch die sind quasi am Ende vom Tag nicht zugrunde gegangen, aber ja, haben sich auch nicht weiterentwickeln können aufgrund von anhaltenden Investorenrunden und Umverteilung, Neufirmierung und whatever. Es war einfach schade zu sehen, wie dann in diesem Investorenwahnsinn einfach das Produkt und die Produktvermarktung viel zu kurz kam.
Ja. Ja, das ist auf allen Ebenen. Ich habe dir auch die Geschichte erzählt vom einen meiner Kunden, bei denen auch Investoren eingestiegen es waren mehrere Investoren, eine kleine Investorengruppe. Und ich habe bei denen ein bisschen Marketing gemacht, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Ende Februar hat dann wohl der Investor beschlossen, das machen wir jetzt selber, weil das können wir alles viel besser. Und dann war mein Gastspiel da schlagartig beendet. Und die habe ich jetzt auf der IFA wieder getroffen und habe dann mich eben auch unterhalten, genau ähnliches Thema, das du eben skizziert hast, links, rechts, vor, zurück, ja, nein, wir haben tolle Ideen. Dann habe ich gefragt, warum denn die Website noch genauso ausschaut wie damals im Februar, als ich da meinen Hut genommen habe. Und dann kam auch keine wirkliche Antwort, sondern eher so ein zerknirschtes.
Gesteht sich ja keiner gerne ein, dass er eine Fehlentscheidung auf dem Level getroffen hat.
Ja, Fehlentscheidung, wann kannst du sagen, dass es eine Fehlentscheidung ist, aber es ist definitiv jetzt kein Innovationsschub, der in erster Linie durch so einen Schritt ins Leben gerufen wird.
Ja, und auf dem Level der Führungsriegen kommt dann doch wieder das alte, ohne jetzt Phrasen treffen zu wollen, Sprichwort von den vielen Köchen und dem Brei zum Tragen.
Ja.
Das ist
jeder mag mitreden, keiner entscheidet. Ja. Niemand hat den Hut auf. Genau. Und so wohl auch hier. Und dann ist dann natürlich die Frage, wir gehen jetzt dann mal davon aus, dass Nello gerettet werden wird, aber dann haben sie zum einen einen Image-Schaden und einen Mitgeschäftler
im Upper Management. Beides desaströs, ja.
Und beides keine so guten Vorzeichen.
Ja, leider Gottes. Das ist in der Tat ab und zu ein Hintergedanke oder ein Punkt bei vielen, ich sag mal, cloud-basierten Lösungsansätzen. Die mich dann ab und zu davon abschrecken, bei mir zu Hause ganz neue Themen zu implementieren, ja, weil das ist einfach der Super-GAU, ja, das darf einfach nicht passieren,
ja.
Beziehungsweise zum einen hat viel Geld investiert für so eine Schlusslösung vielleicht, aber zum anderen bist du halt vielleicht ausgesperrt. Und
das ist nämlich der Knackpunkt. Es ist halt an einer Herz-Lungenmaschine, wo du dieses Gerät angeschlossen hast. Ja. Bleiben wir beim Smart Plug, wenn das irgendwann mal einen Geist aufgibt, dann ärgere ich mich, aber es ist nichts kaputt gegangen groß. Ja. So, wenn mein Türschloss nicht mehr funktioniert, dann habe ich ein massives Problem. Ja. Ist meine Aorta gekappt.
Spielen wir das ganze Thema mal weiter. Standard-Tagessituation, Frauchen kommt nach Hause, kurz vor zu Hause, drückt die Blase, sie will schnell rein, auf Toilette und das Türschloss geht nicht. Die Diskussion will ich mir gar nicht geben.
Welches Problem ist es, das Größere, das Türschloss oder die Blase?
Das gibt sich dann, glaube ich, die Hand und ich dürfte es dann ausbaden. Von daher.
In Summe massive Eskalation.
Richtig, richtig. Doppelter Ärger und dreifaches Gemaul muss nicht sein.
Nee. Ja. Ja, auf diesem Sinne jetzt dann auf jeden Fall toi 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 und viel, viel Glück an die Nello-Besitzer und die Firma natürlich selber. Hoffentlich geht's weiter auf die eine Art oder die andere und mal sehen, ob das jetzt so ein Vorreiter war oder ob das eine Tendenz sein kann, die man eventuell noch öfter beobachten wird. I don't know.
Das ist in der Tat ein guter Punkt, den ich mir mit Sicherheit mal angucken werde bei so Marktbegleitern von Nero wie Nuki, ob die irgendeinen mechanischen Fallback haben, um die Tür auch so aufzubekommen.
Mhm. Bin ich jetzt technisch überfragt, aber sicher.
Habe ich auch nicht auf der Uhr, aber werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, einfach Interesse halber, wie man da Abhilfe schaffen kann. Nichtsdestotrotz ist immer eine doofe Story und wie du gesagt hast, der Image-Schaden ist, glaube ich, da gar nicht zu beziffern, selbst wenn da noch ein Investor gefunden wird, der das Ganze verlängert. Schade, von daher alles Gute nach München.
Mhm. Ja. Alles Gute. Zeit für ein bisschen Politik, oder? Du hast eben...
Ja. Alles Gute. Manche ausschließen, einschließen, aufschließen. Ausschließen war ja, glaube ich, der Ansatz damals von den Kollegen von der Insel. Wenn man den News trauen darf, die in den letzten Stunden durch den Äther gingen, gibt es wohl durch die Mainstream-Medien, ja. Gibt es wohl eine neue Brexit-Idee, ein neues Brexit-Abkommen, vertragstheoretischen whatever, wo die EU zustimmen würde. Die Frage ist allerdings, ob der Herr Johnson das dann durch seine eigenen Reihen wieder durchkriegt. Es bleibt spannend an der Stelle, in welche Richtung es geht, ob die Nordiren sich da bereit erklären mitzuspielen, ob die Labour-Partei da doch nicht wieder den großen Knüppel auspackt und dem Herr Johnson zwischen die Beine wirft. Es ist Bewegung drin, aber trotzdem glaube ich,
es ist Bewegung.
Kommt nichts Gutes bei raus.
Ja. Es zeigt wieder mal die Welt, diese Instagram-Welt, in der wir leben, in der ich mich manchmal wirklich frage, was ist hier noch real und was nicht. Also ich habe mir kurz mal versucht, das ganze Kapitel so in einem Zeitstrahl zu rekapitulieren. Frau May kam damals, hatte einen Vorschlag. Der Vorschlag wurde vom Unter- oder vom Repräsentantenhaus zu Hause vernichtend unter der Führung von Boris J. zurückgewiesen. Sie musste zu Kreuze kriechen, nachverhandeln, alles schlecht. May geht weg und jetzt lässt sich Boris J. feiern für einen Vorschlag, der, ich habe es jetzt natürlich nicht en Detail durchgelesen, aber der in Summe weniger stabil ist als der erste, für den Frau May vom Hof gejagt worden ist. Habe ich das so halbwegs richtig zusammen?
Das ist sehr schön zusammengepackt. Ich glaube, die Aussage von der Labour-Partei oder von der Führungsebene der Labour-Partei zu dem Agreement, was Johnson da jetzt rausgekommen hat, war, die sie noch beschissen hat, das, was May gemacht hat. Im geführten Originalton.
Wobei das der Brite ja natürlich so nie formulieren würde.
Natürlich würden sie sich viel netter formulieren, aber trotzdem sagen, Junge, du hast verkackt.
Ja. Ja, aber hat ja. Er ja nicht, weil er hat ja nur sein Wahlversprechen eingehalten. Und da sind wir beim nächsten Punkt, wo ich aus dem an Kopflangen nicht mehr rauskomme, weil man diese offensichtliche Niederlage ja dann doch als Einlösung eines Versprechens wieder umdeuten kann. Es ist Wahnsinn.
Politik dreht sich im Kreis. Ja, da haben wir wieder das Trockner-Syndrom, 1000 Umdrehungen und nur heiße Luft. Aber wir verfolgen es weiter. Schauen wir mal, was Ende Oktober dann wirklich auf dem Zettel steht und was dann bei rumkommt. Im Übrigen, um nochmal aufs Brecht zurückzukommen, der Pripp war jetzt das vierte Brechle.
Ja, dann lass uns weiterreiten.
Richtig. Okay, let's get over it. Hatten sich viel über Menschen reden, die auf der falschen Seite Auto fahren und Tee trinken und Essig auf Fisch kippen.
Aber du hast mir ein Stichwort gegeben. Heiße Luft. Ah. Twitter. Mitbekommen?
Ja, am Rande, da ich aber die Twitter-Themen auch nicht ganz so intensiv verfolge.
Ja, Twitter ist nicht dein Medium, ne?
Nee, also wirklich nicht.
In groben Zügen, Twitter hat seine AGB ein bisschen, na nicht die AGB, aber hat seinen Maßnahmenkatalog ein bisschen angepasst. Und zwar in der Form, dass Twitter ja bisher eine Linie gefahren hat, die keine Kontrolle von, sagen wir mal, VIP-Peoplen oder Politikern beinhaltet hat. Also deren Tweets wurden nicht angefasst. Und das wird sich jetzt zeitnah ändern, und zwar in der Form, dass ganz offensichtliche Unwahrheiten oder politisch inkorrekte Aussagen werden nicht geblockt, aber können nur mit Kommentar weitergeteilt werden. Und okay. Ich bin da so ein bisschen hin und her. Also finde ich es einen sehr, sehr guten Schritt in die richtige Richtung. Ich hätte mir eventuell eine leicht weiterführende Regelung gewünscht, eine, die noch härter eingreift. Aber ich denke mal, wir sind hier grundsätzlich schon auf einem ganz guten Weg. Also ich meine jetzt nur unser Freund aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der ja nachweislich von seinen 10 Tweets pro Tag 9 inhaltlich nicht abgesichert hat. So, was passiert jetzt mit denen? Wahrscheinlich gibt es irgendeine Art Kontrollinstanz. Ja, das muss ja natürlich auch alles geregelt sein, wer da in dieses Raster fällt. Und dann wird der Tweet eben nicht geblockt, weil das eben noch nach wie vor als freie Meinung oder Meinungsäußerung gilt. Mhm. Also deshalb nicht blocken, löschen, irgendwas. Aber er wird halt insofern eingeschränkt, als dass man ihn nicht einfach blind teilen, weiterleiten und in irgendwelche Subblasen schicken kann. Was, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich davon halten soll, mit Retweet, mit Kommentar ist weiterhin möglich. Also ich denke mal, der Effekt, den sie sich davon erhoffen, ist, dass Leute, die sich die Mühe machen und die Zeit nehmen, einen Kommentar zu so einer Äußerung abzugeben, dass die reflektiert genug sind, um tendenziell eher nicht dunkle Blasen zu bedienen.
Ja, oder die es dann wirklich tun und sagen, super, als Kommentar und es weiter vertwittern, denen ist dann eh nicht mehr zu helfen. Ja, das heißt, die menschliche Bot-Armee ist zur Interaktion gezwungen, was mit Sicherheit einen großen Prozentsatz einfach
ich gehe auch davon aus.
Eliminiert.
Ja, also genau, oder reduziert.
Ist ein guter Ansatz.
Ja.
Ist ein guter Ansatz. Hätten es vielleicht vor ein paar Jahren schon machen sollen. Weil dann müssten wir jetzt auch nicht über Brexit geredet haben müssen vielleicht. Denn ich glaube, unser Freund Johnson, er war ja auch ein großer Freund von irgendwelchen populistischen Tweets über Unwahrheiten zum Thema Europäische Union. Ja, er hat das ja, glaube ich, auch mit vollen Zügen genutzt.
Ja, kann ich nicht mitreden. Ich weiß auch nicht, welche Kanäle da genutzt worden sind. Ich meine, Twitter ist das eine. Wir haben Facebook als nicht weniger kritisches Medium. Da würde ich mir natürlich entsprechende Regulatorien auch ganz, ganz zeitnah wünschen. Aber vielleicht ist es eine Vor-, irgendeiner muss immer den ersten Schritt machen und vielleicht ist es Twitter in dem Fall.
Das wollte ich gerade sagen. Das könnte natürlich so ein bisschen die Leuchtturm Rolle übernehmen, also dass Unternehmen wie Facebook und Co. da einfach sich ein Beispiel dran nehmen, beziehungsweise es als Feature implementieren, was natürlich auch extrem helfen würde gegen den Extremismus und Populismus.
Ja, und gegen die dumpfe Verbreitung von irgendwas, was man einfach glauben will, was in mein Weltbild passt. Nichtsdestotrotz sehen wir ja auf Facebook jeden Tag, dass es genug Leute gibt, die sich sehr wohl die Mühe machen, den größten Schwachsinn noch ausgiebig zu kommentieren und mit irgendwelchen Halbwissenschaften noch zu belegen. Aber nichtsdestotrotz, Facebook ist ein anderes Medium als Twitter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist und dass die Menge des Mülls, die es einem in die Timeline spült, dadurch doch reduziert wird. Und von daher Daumen hoch.
Und natürlich die Reichweite des geschriebenen Bullshits einfach eingrenzen.
Ja, klar.
Organisch, ja.
Ja.
Nee, super. Ist auf jeden Fall mal der richtige Ansatz. Wir werden sehen, wie es sich auswirkt. Ja,
Ja, müssen wir uns mal notieren, dass man da vielleicht in ein paar Monaten oder einem halben Jahr mal eine Analyse macht, ob sich irgendwas geändert hat. Aber grundsätzlich, ja, alles, was sich aufmacht, um hier diesem Wildwuchs von Quatsch, der uns jeden Tag auf die Bildschirme gespült wird, Einhalt zu gebieten. Ja, finde ich gut. Wie gesagt, ja. Daumen hoch.
Nice Move. Daumen hoch, ja, bei Facebook. Ha.
Ja, da, da kommt bestimmt auch bald.
Ja, wir lassen uns überraschen. Ja, ja, aber auf jeden Fall
nicht so verkehrt. Mark Zuckerberg hat jetzt auch seine Investorenrunde wieder in absehbarer Zeit. Und wer weiß, vielleicht wird er da schon entsprechend drauf hingewiesen. Schritte. Ich glaub,
der Mark Zuckerberg, ja, hat, glaube ich, in ein paar Tagen ganz andere Gesprächsrunden, wo er mal vorstellig werden muss.
Ja, das dürfte das gleiche Meeting sein, das ich meinte. Ja, du bist schon wieder bei Fintech, oder? Bei Digital Payment.
Ich bin schon gedanklich wieder bei Fintech, ja. Da kam ja Mark Zuckerbergs Payment Baby in den letzten Tagen nicht ganz so ungeschoren davon.
Ja, hatten wir auch schon, ne? Die neue digitale Währung Libra.
Ja, was ich ja prinzipiell immer noch begrüße als Zahlungsmittel von der Technologie her. Aber es scheint mir, als ob der ein oder andere Kreditkartenanbieter oder globale Marktplatz da einfach, wie soll ich sagen, kalte Füße bekommen hat und ausgestiegen ist. Mhm. Aus der Libra Association.
Und zwar keine Kleinkaliber, sondern ja, eigentlich genau die mich dazu bewogen hätten zu sagen, wenn die dabei sind, dann wird das Ganze Substanz haben und ich gebe dem eine Chance. Und jetzt sind ausgestiegen, Heiko, sprich.
Ja, die kleinen Jungs wie Visa, Mastercard, eBay, Stripe, name it how you want it, die Zugpferde eigentlich, wie du ja schon gesagt hast, die das Ganze, die dem Ganzen ein bisschen oder noch mehr Credibility einfach verliehen haben, haben sich einfach mal verabschiedet, aus welchen Gründen auch immer. Also die Gründe sind zum einen nachvollziehbar, die vordergründigen Gründe, was hinter den Kulissen passiert, wie viel Druck da diverse Großbanken und Bundesbanken da ausgeübt haben, dass das passiert, weiß man nicht, man munkelt's nur. Aber auf jeden Fall sieht natürlich die ganze Bankenlandschaft das Projekt Libra als höchst gefährlich probiert natürlich jeden Hebel zu bewegen oder jeden Druck auszuüben, der geht, um das Ganze klein oder kaputt zu machen.
Ja, so wie du es gerade formulierst, ist es ein aktiver Boykott. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das darum geht, das Projekt zum Scheitern zu bringen. So wie ich das wahrgenommen habe, geht es eher darum, dass es ganz, ganz viele lose Enden gibt und dass die gerade diese Unternehmen, come on, Mastercard, Visa, Wahnsinn, dass die kalte Füße haben, solange das ganze Thema noch nicht ganz fest eingetütet ist.
Das sind die offiziellen Verlautbarungen.
Ja.
Das ist richtig. Aber wenn man mal zwei und zwei zusammenzählt, kommt man ziemlich schnell drauf, wo da der Hase im Pfeffer liegt, nämlich dass das Projekt Libra ganz schnell ganz viel globale bestehende offizielle Geldströme einfach torpedieren kann. Und ich glaube, dass das das größte Problem oder die größte Angst der aktuellen Finanzstruktur der Finanzwelt ist, dass massive Geldströme über einen Social-Media-Konzern in Anführungszeichen laufen und nicht über die traditionellen regulierten Bankthemen. Und ich glaube, das ist so der Kern der Angst und der Thematik, warum im Hintergrund mit Sicherheit viel Druck ausgeübt wird, dass Monsterunternehmen wie Visa und Mastercard da eben die Reißleine gezogen haben.
Das erinnert mich jetzt schon wieder fast an meine Freunde mit der Scheibenwelt. Weißt du, hinter all den Reptiloiden und Geheimbünden stehen die Rothschilds mit ihren Banken verbunden.
Und die Freimaurer, Mann.
Und die Freimaurer und irgendwelche zionistischen Bankgeheimbunde und aber hey, ja, ich zieh's gerade ein bisschen lächerlich.
Das ist eine Mischung aus der ganzen Thematik. Aber, der Finanzsektor ist ja, wenn auch manchmal vielleicht nicht optimal, aber schon gewissermaßen global reguliert. Dass diese Regulierung hast du halt im Fall von Libra nicht. Und die Power, die da entstehen kann, könnte schon bei dem ein oder anderen gestandenen Banker einfach Schweißperlen auf der Stirn auslösen. Ja,
ja, on top. Ne? Banken ist ja auch eins unserer Lieblingsthemen in letzter Zeit. Ich glaube, der Banker per se hat eh nicht den leichtesten Job zurzeit. Hashtag Zukunftssicherung, Hashtag Fintech, Hashtag weiß ich nicht.
Und jetzt Hashtag kommt dann natürlich Negativzins, ja.
Sicher, und dann kommt noch sowas dazu, was niemand, da kommt noch so ein Riese auf einmal aufs Plateau, den keiner einschätzen kann. Ja, Friday,
ja. Der halt auch nicht reguliert ist, ja.
Ja. Ja, jetzt gucken wir mal, vielleicht.
Das ist ein super, super spannendes Thema und prinzipiell bin ich großer Befürworter von dem Bezahlsystem. Mhm. Wenn es die richtige Verzahnung und die richtige Absicherung und dann kommen wir wieder zu den losen Enden, die du erwähnt hast, wenn das alles ein gewisses Format und eine gewisse Credibility wieder hat, dann macht das durchaus Sinn. Wir werden sehen,
wo es hingeht. Wir werden sehen. Ich meine, in Asien funktioniert es ja auch. Also,
ja gut, das WeChat Pay oder WePay, wie man es heißt, ist halt staatlich reguliert, ja. Eine ganz andere Thematik.
Vielleicht muss Trump dieses Projekt einfach leiten und dann läuft es in seiner unnachahmlichen Weisheit und Größe. Wird der dieses Schiff bestimmt wieder in saubere Fahrwasser bringen?
Wenn es jemand schaffen kann, dann ist es unser Brother from a different mother of Boris Johnson, ja.
Ja. Naja, okay, jetzt hier keine Häme.
Nein.
Spannendes Thema in der aktuellen Konstellation, allerdings echt ein shaky Projekt und umso interessanter. Wir haben eben drüber geredet, Investoren, die reinkommen, was machen die kaputt? Denn jetzt hier haben wir genau den umgekehrten Fall. Du hast Großinvestoren, die sich aus so einem Projekt zurückziehen. Wie kann es überhaupt noch weitergehen und wenn ja, wie und dann mit welcher Credibility etc.? Der Gadgetfunk bleibt für euch dran. Wir werden uns das weiter anschauen. Ich kann es heute noch nicht beurteilen. Ich finde es einfach nur spannend.
Nein, ist auch furchtbar schwer, glaube ich, da jetzt schon irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Auch ohne die eben genannten Player ist da noch genug Dampf auf dem Kessel, sage ich mal, in dem Projekt, um das auch durchzudrücken und umzusetzen. Die Frage ist halt, wie regulierend die einzelnen Länder oder Staaten da eingreifen wollen und müssen. Ja, und das ist, glaube ich, das spannende Thema in Zukunft.
Müssen, ja.
Dürfen, ja. Aber ja, regulieren, was in der Schweiz ist, wenn es ums Geld geht, naja, ist halt immer schwierig.
Ja.
Ja. Aber okay.
Wurscht.
It is like it is. Auch da bleibt spannend. Ansonsten wäre es ja auch öde, wenn wir alles predikten könnten.
Ja. Dann wären wir nicht hier im Hotelzimmer und bei mir im Büro mit unserem Podcast, sondern hätten wir endlich unser eigenes Studio.
Ja, und ich wäre schnell von Wien nach München geflogen. Nein, nicht geflogen, mit dem Zug.
Nein, ich hätte ja meinen Chauffeur geschickt, Heiko.
Das geht wieder schon aus.
Na, und der hat dann einen Hotspot, dann kannst du aus dem Phaeton auf der Rückbank podcasten.
Okay, da fällt mir noch ein Karlauer ein zu der Thematik, ja, den ich irgendwann mal hier in Wien gehört habe, glaube ich, wie der österreichische Enkel mit seinem Opa spricht, sagt, okay, Opa, wir müssen Fußball schauen, heute spielt Österreich-Ungarn und der Opa sagt, ja, gegen wen?
Ja, those were the days.
Ja, was soll ich sagen? Die Stadt atmet einfach Sissi und den Kaiser.
Ja, Wien vielleicht noch der kurze Exkurs. Wien ist eine faszinierende Stadt und ich glaube, ich habe noch nie eine so, wie sagt man, zweigesichtige Stadt gesehen. Es war bei einem meiner ersten Besuche in Wien, war schlechtes Wetter und ich habe mich immer gefragt, was haben die Leute mit dieser Stadt? Ja, weil es war
furchtbar.
Ja, genau, und es war alles grau in grau, ein bisschen Triest und ich habe mir gesagt, diese ganzen Loblieder auf Wien, how comes? Und an Tag 3, als ich dann mich auf den Rückweg gemacht habe, ist das Wetter umgeschlagen, es war strahlender Sonnenschein und ich war nur noch geflasht. Und dann haben wir gesagt, okay, davon reden die also alle. Also ich, aber die, der Unterschied war wirklich so, so eklatant, das ist mir noch in keiner anderen Stadt aufgefallen.
Kann ich aber zu 100% so unterschreiben. Ging mir ähnlich. Aber wir hatten heute Glück gehabt, wir sind bei Nebel, heute Morgen um 10 Uhr angekommen. Und dann hat's aufgerissen, die Sonne kam raus, war ein wunderschöner Tag. Auch wenn man natürlich nicht so viel sieht, wenn man durch die Stadt fährt, aber
das ist immer das Freizeit
hat, um das zu nutzen.
Ah, du warst, genau, in Wien, du warst da, so ja, Termine.
Ja, super, genau. Und dann sind wir noch eine Runde im Prater Riesenrad gefahren, sicher.
Ja, mit einem Eis und da
Und der Eitrigen und der Brechen der Hand.
Wie wie schaut's mit digitalen Zahlungsmitteln aus in Wien? Sind die so rückständig wie wir hier in puncto Kartenzahlung oder sind die da, ich denke, die sollten progressiver sein, oder?
Gefühlt progressiver. Die erste Taxifahrt waren irgendwie, keine Ahnung, 8 Euro. Wollte ich mit Karte zahlen, erst ab 20 Euro Bitchen, Herr Magister. Und dann dachte ich mir, okay, geht in Schilling mal 7, alles gut. Nein, wäre gar nicht mal 7, wäre mal 14 dann, oder?
Mal 7.
Eine Mark waren 7, eine Mark waren 7 Schilling.
Also genau, eine Mark sind 2 Euro. Geh schäßen, ja. Die Rechnung geht schon lang nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich guck mal, ob Uber funktioniert. Bombe, ja, und dann kannst du halt auch deine Mikrofahrten machen von A nach B. Also Uber geht hier hervorragend gut und auch die, ich sag mal, Kleinpayments, Betrag unabhängig, alles mit Karte, gar kein Problem, kein Gejammer, schon ein bisschen urbaner als in Burgau oder in München.
Ja, selbst in München, von Eichstätt wollen wir gar nicht reden, aber selbst in München tust dich da schwer genug.
Ja, das ist, scheint hier alles ganz gut zu fuppen. Ich meine, Wien, Metropole, das hätte mich auch schwer gewundert. Ähnlich wie Amsterdam, ja, wo du halt auch 90 Cent mit der Karte zahlen kannst und keine jammert.
Ja, ja, aber nochmal, München ist nicht weniger Metropole.
Ja, aber es ist halt Bayern, ne? So mit Laptop und Lederhose und Fortschritt Lederhose. Ist manchmal schwierig, ja.
Ja, ja, du, wir aber wiederholen uns. Nee, mich hat es bloß interessiert.
Lass uns in Deutschland bleiben. Lass uns doch in Deutschland bleiben. Einfach mal gucken, wie smart sind denn eigentlich unsere Cities?
Ich glaube, es ist noch Luft nach oben.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
Es gibt eine Studie, die Bitkom hat wieder mal zugeschlagen. Und die hat einen Smart City Index veröffentlicht. Finde ich super spannend. Dazu haben sie sich 5 Kriterien herangezogen. Und zwar die Themen Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. Und haben sämtliche deutschen Städte ab 100.000 Einwohnern auf diese 5 Kriterien hin untersucht. Jetzt erste Frage, ganz geschätzt, wie viele Städte deutschlandweit gibt es, die 100.000 Einwohner oder mehr haben? Was schätzt du? 100.000 oder mehr? 100.000
Einwohner, lass mich kurz überlegen. Meine Heimatstadt Mainz hat 260.000, 280.000, sowas. Also 50, 60, vielleicht 75. I don't know. Ich würde mal sagen, so um die 60 rum.
Aha, gar nicht so schlecht. Es sind 81.
Oh, okay. Über 100.000 Einwohner.
Ja. Und okay. Ich verrate jetzt nochmal ein Geheimnis vorweg. Deine Heimatstadt Mainz ist im Smart City Index Deutschland auf Platz 58.
Ja, geh scheißen.
Nur geh scheißen. Nicht scheißen.
Da stell ich jetzt Mainz mal die Frage, wo ist denn mein geliebtgehasstes Wiesbaden gegenüber auf der Rheinseite? Hoffentlich drunter.
Haben die 100.000 Einwohner?
Ja, ich glaube, die haben auch so um die 200.000.
Die haben doch das BKA, nein, nicht das BKA.
BKA ist nicht mehr da.
Oh.
Oder nur ein bisschen da.
Oh, you won't like what I see. Wiesbaden Platz 26.
Ach, geh scheißen nochmal.
Ja. Und Wiesbaden.
Ich brauche noch ein Blech.
noch ein Blech, gell. Gerade beim Thema IT und Kommunikation haben sie einen Querschnitt von 80,8 Punkten von 100 möglichen. Und liegen damit ganz, ganz, ganz weit oben, schaue ich gerade. Mal gucken, wo ist denn, wo war Mainz da unten?
Vielleicht arbeiten ja in der Wiesbadener Verwaltung oder auch der Mainzer, weil die Wiesbadener per se können eigentlich lesen und schreiben. Na, just kidding.
Mainz ist eigentlich überall so Mux. Und hier, was ist das Hinterste? 15,9 Punkte von 100 beim Thema Gesellschaft. Mehr sage ich dazu.
Der Brasilianer Deutschland, der braucht halt keine IT in der Verwaltung.
Ja? So, jetzt nächste Frage. Was ist wohl die smarteste City Deutschland?
Die smarteste City Deutschlands.
Nach den 5 Gesichtspunkten, ich wiederhole nochmal. Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, so die Gegend, wo man auch so komisch redet, Heilbronn, Neckarsulm, Karlsruhe, diese Richtung.
Wow, du hast dich jetzt gerade noch gerettet. Karlsruhe ist auf Platz 2.
Wow. Mhm. Okay, ja gut, als Universitätsstadt ist Mainz auch. Ja.
Ja.
Aber Karlsruhe ist ja schon, glaube ich, ziemlich innovativ. Aber ich glaube, wo ist denn Heilbronn?
Heidelberg, wer 6.
Nee, Heidelberg, okay. Auch Universitätsstadt, ja. Und Heilbronn, Neckarsulm.
Bronn, jetzt hier eins nach dem anderen, junger Mann. Gibt's nicht. Chemnitz, Würzburg, Herne, Leverkusen. Oh, Heilbronn. Platz 69.
Ganz, ja, hinter, was?
Ganz weit unten.
Oh, hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil ich dachte immer, das wäre so ein bisschen Technologietrajekt da bei diesen Badensern, wie sie sich schimpfen, ja.
Neckarsulm scheint die 100.000er Hürde nicht zu reißen, oder ich habe drüber gescrollt, habe ich jetzt gerade nicht gefunden.
Okay, aber vielleicht ist es auch ein Vorort von Heilbronn.
Das weiß ich nicht, aber jetzt mal.
Aber das ist ein krasser Gap, da dachte ich eigentlich, die wären näher beisammen.
Jetzt mal die Top 10.
Wer ist denn auf 1, verrat mir es jetzt.
Hamburg.
Okay.
Mit einem
Wartekant.
Gesamtpunktedurchschnitt von 79,5 von 100 Punkten.
Nice.
Besonders stark, ich schaue gerade, Mobilität haben sie 93,7, Gesellschaft 98,3 und IT und Kommunikation 82,7 Punkte von jeweils 100. Und okay, sind damit ganz, ganz weit vorne. Ich schaue hier gerade, Stuttgart ist in puncto Mobilität noch besser, 97. Aber okay. Hamburg hat er im Smart City Ranking schon ziemlich viel die Nase vor. Ich lese dir mal die Top 10 vor, in absteigender Reihenfolge. Hamburg an 1, gefolgt von Karlsruhe, an 3 Stuttgart, an 4 schon Berlin. Das hat mich so ein bisschen gewundert, okay, weil da hätte ich gedacht, ja, große Stadt kriegt nichts auf die Kappe. Aber haben wohl dann doch entsprechende Vorteile. Gefolgt von Minger, München auf Platz 5.
Okay, hätte ich auch höher erwartet.
Ja. Auch die erste bayerische Stadt am Platz 5. Danach Heidelberg, Bonn, Köln, Dortmund an 9 und Darmstadt an 10.
Ach komm.
Ja.
Darmstadt?
Ja, an 10.
Okay.
Und jetzt schaue ich mal und ich wollte es fast aus den neuen Bundesländern sagen.
Was ist denn der Topscaler aus den neuen Bundesländern?
Max Raten?
Leipzig, Dresden, Leipzig eher als auch Universitätsstadt und Nutznießer unseres
Ja, nur in Dresden gibt es auch eine Universität, ne? So ist es auch nicht. In Dresden.
Wenn der Öri das hört, der hört mich wieder.
Oh, Hi Olli. Dresden ist an 14 und damit
wow.
Spitzenreiter. Der,
für die
ja, wie nennen wir es? Ich komme auch ins Land.
Für die Österreich-Lage.
Und dann geht's aber auch gleich los. Dresden 14, an Platz 15 Potsdam.
Okay.
Dann hat sich Kiel dazwischen geschoben und an 17 ist Leipzig.
What the heck? Kiel?
Mhm. Platz 16.
Unter den Top 20.
Ja, ja, Leipzig.
Und Mainz auf Arsch-Arsch-Pimmelplatz, das geht doch gar nicht.
Ja. Ja, hinter
Mann. Schon so ein bisschen persönlich getroffen, ja.
Mannheim 20, Bielefeld 19. Ja, das ist spannend. Also ich finde das, super interessant. Ich glaube, noch interessanter wird's, wenn man, die Studie soll es jetzt jährlich geben. Und ich glaube, wenn man da mal auf 3-4 Jahre zurückblicken kann und dann einen Entwicklungstrend abzeichnen kann, dann wird es erst richtig interessant. Das ist jetzt für mich so eine Snapshot-Analyse, Stand heute. Mhm. Ich denke mal, pass mal auf, ich habe mir die Bewertungskriterien auch nochmal durchgeguckt. Hier steht zum Beispiel, in den Indexwerten liegen öffentlich zugängliche Datenquellen zugrunde. Bam, bam, bam. Diese Möglichkeit haben 43% der Städte in Anspruch genommen. 35 Indikatoren berechnen sich aus 96 Parametern pro Stadt und insgesamt 7777, ja. Bla bla bla.
Ich muss gestehen, ich habe gerade mal den Link gekriegt, weil es mich einfach interessiert, was die Kriterien da so sind.
Ja.
In den einzelnen Kommunen oder einzelnen Städten.
Ah, jetzt darfst du.
Und ja, ich habe mich auch gegönnt und interessant, bei IT und Kommunikation, die Bewertungskriterien, Breitband, Mobilfunk, was denn LoRa waren. Okay, wieder was gelernt. Glasfaser, Paprik-WLAN und weitere Pilotprojekte. Und da hat Mainz mit Glasfaser einfach mal nur 4,5 von 100 Punkten.
Okay.
Hashtag Neuland.
Mhm. Ja.
Crazy. Was hat denn dieses Darmstadt da? Wo findet denn Darmstadt?
Um 10.
Du kennst ja den schönsten Vorort von Darmstadt oder Stadtteil, ne?
Es kommt irgendwas mit Frankfurt, denke ich.
Nee, ist Wixhausen.
Okay. Haha.
Der Klassiker. Aber es ist halt einfach so. Es gibt einen Vorort von Darmstadt, da heißt Wixhausen. Dumm, aber auch wenn du da wohnst, ne?
Ja.
Aber die haben Glasfaser nur 1,1. Dafür 100% Mobilfunk. Oh ja, krass, okay. Ja, interessant, sich das auf die einzelnen Städte mal anzugucken. Du wirst es sicher in den Shownotes verlinken.
Ja.
So kann jeder auch seine Heimatstadt sich einfach mal angucken und
sofern über 100.000. Nee, aber es ist super spannend. Und was ich vorhin nicht zu Ende gebracht habe, war ganz einfach meine Annahme oder meine Prognose. Mit dem Wissen um eine solche Bitkom-Studie wird wahrscheinlich auch die Kooperationsbereitschaft der Kommunen und Städte wachsen und die Zahlen, die in Folgestudien rauskommen, sind wahrscheinlich noch nachhaltiger.
Ja, ist mit Sicherheit ein Denkanstoß für den einen oder anderen Stadtvater.
Ja,
also Herr Eberling aus Mainz, wenn du das hörst, ne, mach was draus im nächsten Wahlkampf.
Mhm. Ja.
Krass, was alles gibt, Smart City Index. Smart. Nicht schlecht.
Und, oh genau, hier, auch sehr, sehr, sehr geil. Apropos Smart City, hat es mit dem ganzen Themenkomplex Nachhaltigkeit gar nicht zu tun, aber du warst ja auch schon mal in diesem San Francisco, erinnere ich mich.
Ja, das eine oder andere Mal und ich bin stets bemüht, einmal im Jahr da zu sein. Ne?
Ah, ja, hatte ich auch mal so eine Phase, schaffe ich zurzeit leider nicht mehr. Aber hast du auch mitbekommen, San Francisco hat nicht nur Pläne, sondern wird einfach mal so seine größte Straße einfach so für den Verkehr, für den Privatverkehr schließen. Die machen.
Ja, ich hab's im Chronicle gelesen, in der Tat, ja.
Ja, es ist so, wie wenn du in Berlin einfach den Kuhdamm vom Verkehr befreist.
Auto frei machst, ja.
Ja.
Riesenstatement, riesengeil wird sich zeigen, aber eigentlich schon geil, denn die Market Street, um die es da ja in der Tat geht, ist natürlich zum einen eine der Haupt, was ist denn, Nord-Süd-Ost-West-Achsen, whatever, eine der Hauptstraßen in San Fran, die durchs durch den Financial District führt, bis hoch auf den Berg, wie es so schön heißt. Das ganze autofrei, schon nice.
Und ich dachte ja, als ich das zuerst gelesen habe, ja, die werden so aller Sendlinger Straße in München so ein bisschen Fußgängerzone machen auf ein paar hundert Metern. Ja, Pustekuchen. Die machen von weit. Also ist keine Ahnung, ob jemand, wie viele unserer HörerInnen schon in San Francisco waren, aber du kommst da irgendwann von so einer Art Highway runter, landest auf dieser Market Street und dann kannst du erstmal ewig lang fahren bis ins Hafengebiet runter. Und zwar nicht dieses Fisherman's Wharf, wo jeder Tourist abhängt, sondern eben die andere Seite, wo es die Oakland Bridge gibt. Also San Francisco hat ja zwei Brücken, die weltberühmte Golden Gate, die jeder mal fotografiert haben sollte, finde ich. Und eben noch die andere, nicht ganz so schöne, die rüber geht nach Oakland.
Ich will dich ungern korrigieren, Carsten, aber das ist genau die Querstraße dazu. Die Market Street führt quasi vom Berg oben runter Richtung Ferry Building.
Ja, ja, aber ich rede davon im Distrikt. Also es geht bis hin ins Hafengebiet.
Ja, das ist richtig. Also wenn man oben in der Market Street anfängt zu laufen und runter zu gucken, guckt man immer so in der Häuserschlucht auf so ein Türmchen aus der Entfernung ein bisschen kleiner, wenn man hinkommt, ein bisschen größer.
Ja.
Was der Turm vom Ferry Building ist. Und das sind, ich glaube, wie unsere amerikanischen Freunde sagen würden, so circa 12.000 Füße.
Ja, ich hab's mal am Monitor so nachgerechnet. Es müssten um die 3,5 Kilometer Strecke sein. Und das auf so einer Verkehrsader kostet, glaube ich, $650 Millionen, haben sie es erstmal geplant. Wahrscheinlich wird es teurer. Ich glaube, Straßenbahn darf noch fahren, Public Transport bloß noch über Seitenstraßen und an den Kreuzungen die Gäste rauslassen. Ich gehe mal davon aus, da fährt ja so eine Art Trambahn. Die wird weiterfahren, aber, und das finde ich eben auch interessant dabei, in einer Welt, wo alle Greta schreien und Nachhaltigkeit und Öko, in allem, was ich drüber gelesen habe, kein Wort von diesen Buzzwords, die wir hier hören, Feinstaub, Verbesserung der Luft.
Nein, die gibt's aber auch normalerweise in San Fran nicht, diese Thematik in erster Linie, da die gefühlt schon 15 Jahre voraus sind, was das angeht.
Ja, und die haben wahnsinnig viel Nebel, der natürlich auch viel wegbindet. Die haben andere klimatische Voraussetzungen. Aber nein, die Argumentation dafür ist, wir haben einen Anstieg von Unfällen mit Fußgängern festgestellt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen die Gegend sicherer machen und wir wollen den Leuten ein besseres Erlebnis auf unserer Prachtmeile bieten. Und dann sagen die einfach, okay, Verkehr raus.
Ja, das ist ein reines Sicherheitsthema, finde ich extrem nice, extrem großer Schritt. Aber auch die 600 Millionen Invest, die da von der Stadt und vom County getätigt werden, ja, das rechnen die halt, weißt du, auf eine Arschbacke weg, weil ich glaube, San Fran geht es nicht so schlecht finanziell.
Nee, die gehen, wenn du dir anguckst, der Mietmarkt dort, da ist ja München ein Paradies dagegen. Das ist ja so abstrus.
München ist Hartz IV dagegen, ja, gegen die Bay Area.
Ja. Ja, wobei Bay Area geht ja weiter unten, aber das sind ja dann diese ganzen Bay Area Hipster, die wollen natürlich alle in San Fran.
Ja, oder Sausalito, ne?
Ja, oh ja, noch, oh, aber auch schön. Wobei ich ja mal gelernt habe, gell, wenn du San Fran sagst, dann outest du dich als Hillbilly oder als zumindest Nordamerikaner Yankee. Sondern stopp, nein, genau.
Du darfst nicht Frisco sagen. Frisco hast du den.
Jetzt Stempel hast du. Können wir zurückspielen und schneiden? Frisco ist böse. Du sagst entweder San Fran oder du sagst The City.
Oh, The City ist natürlich auch sehr stark.
Ja, ist fast noch schöner. Ne?
Ist fast besser. Ja, aber Frisco, nachdem Olli mir zweimal über das Maul gefahren ist und gesagt hat, mit dir gehe ich nie wieder wohin in San Fran, wenn du Frisco sagst, und dann hatte ich mir das ganz schnell abgewöhnt gehabt.
Ja,
von daher Grüße gehen mal raus an Olli an der Stelle.
Von Einheimischen nachhaltig darauf hingewiesen worden, dass Frisco gar nicht geht, sondern San Fran. Also Leute da draußen, merkt's euch, geht nach San Fran. Und schlendert 3,5 Kilometer die Market Street runter. Ab nächstem Jahr gehen die Baumaßnahmen los angeblich. Ist krass. Die machen halt einfach. ja, beschließen sowas. Ist natürlich eine lange Planungsphase vorangegangen, kein Thema. Aber jetzt hier, tschack. Und ja, also wie fällt dir ein besserer Vergleich ein als Berlin-Kudamm, einfach mal so?
Nein, das ist schon ziemlich stark, der Vergleich. Der passt ziemlich gut, glaube ich. Ja, oder für die Wiesbadener wäre es die Wilhelmstraße und für die Düsseldorfer die Kö. Und so hat, glaube ich, jede Stadt ihre Flanier und starke Meile einfach. Ich bin gespannt, die Zeichen verdichten sich, dass ich im Januar auch wieder mal drüben bin. Und wenn es geht, werde ich mir auch 2 Tage San Fran wieder gönnen. Und mal schauen, ob man dann schon die ersten Ausläufer der Auswirkungen sieht, der Maßnahmen, die ergriffen werden.
Das Jahr drauf. Ja, die haben ja auch keine Bausubstanz. Das ist ja alles schnell hingestellt und wieder abgerissen da. Das ist ja alles Buzzwitz.
Ey, in San Fran ist schon was anderes mit der Bausubstanz, gell?
Na?
Muss schon aufpassen.
Na, nicht wirklich. Aber egal.
Alles gebaut auf alten Schiffen.
Auf alten Schiffen, genau. Und weil ja eh irgendwann der Graben aufgeht, ist eh schon wurscht. Also
die Hälfte vom Hafengebiet ist aufgeschüttet auf alten Holzschiffen, die ganzen Jungs einfach haben stehen und liegen lassen und sind Gold suchen gegangen. Das ist halt echt crazy.
Ja.
Aber okay.
Es ist noch ein Geschichtspodcast.
San Fran ist, auch wenn es nicht so alt ist, aber trotzdem sehr geschichtsträchtig.
Ja, aber man merkt schon, ich find's spannend, wie bei uns beiden hier gerade die Augen aufgehen und das Herz und also Leute da draußen, wenn ihr da noch nicht wart, seht zu, dass ihr mal hinkommt, weil es echt eine super geile Stadt.
Ja. Und geht nicht Gold suchen, wenn ihr da seid, denn die Leute, die da reich wurden, waren die Jungs, die den Goldsuchern die Schaufeln verkauft haben.
Ja. Genau. Und wenn dann Bitcoins oder Coins.
Ich hätte gerne Schaufel zum Bitcoin schürfen.
Ja, irgendwas war doch da mit Coins, Heiko.
Coins. Hast du Coins, würde ich sagen.
Hast du Coin? Coin Master.
Hast du kein Coin? Coin Master? Master Slave?
Hast du mir
Ach, den Coins, jetzt! Ja. Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt, aber nice move.
Coins. Hätte sein können, aber da habe ich
Hörerinnen
schon mal
und Hörer da draußen. Falls jemand von euch das Spiel Coin Master spielt oder gespielt hat vielleicht, lasst uns doch mal kurz in den Kommentaren wissen, würde uns einfach mal interessieren, denn das Thema oder explizit dieses Mobile Game hat ja in den letzten Tagen ein bisschen für Furore und Aufregung in der deutschen Medienlandschaft gesorgt, nachdem der geschätzte Kamerad Böhmermann in seinem Format Neo Magazin Royal darüber berichtet hat, wie suchtend oder wie wirklich hart Glücksspiel ambitioniert und getriggert das Handyspiel Coin Master ist. Nachdem er in seinen YouTube-Recherchen festgestellt hat, dass eine Menge B, C, D und X-Promis in ihren YouTube-Videos dafür werben, Coin Master zu spielen. Und das natürlich schon sehr zielgruppenaffin auf die unter 18-jährige Zielgruppe ausgerichtet ist. Und hat nochmal ganz klar darauf oder aufgezeigt, wie einfach versteckte Glücksspielmechaniken hinter dieser vermeintlich harmlosen Handy-App oder dem Handyspiel einfach stecken. Und das fand ich doch sehr interessant, wie schnell nach der Ausstrahlung der Sendung dann auch, ich sag mal, die Mühlen unserer Justitia angefangen haben zu malen und eben genau dieses Spiel jetzt indizieren aufgrund von versteckter Glücksspielmechanik.
Ist aber da was musst
du von sowas?
Ich wollte gerade sagen, da musst du mich noch ein bisschen weiter abholen, weil du weißt, ich habe bei all meinen Lastern und Fehlern, Zocken und Gambeln gehört nicht dazu. Ich war auch, glaube ich, vor anderthalb Monaten zum ersten Mal halb bewusst, halb aktiv in irgendwas, was man eine Spielhölle, also in so einer Spielothek drin. Muss zu meiner Ehrenrettung gestehen, ich dachte...
Aber real, also live, nicht online.
Live, genau. Und ich kannte das vorher nicht und ich bin auch in meiner Gutgläubigkeit, ich dachte, wir gehen dahin, weil ich da noch ein Bier kriege Und das ist in Eichstätt nach 11 gar nicht so einfach. Da gibt es nicht so viele Läden. Also haben wir hier Bier.
Ich glaube, du kriegst generell in nicht in Casinos, sondern in diesen Spielhöllen, ist, glaube ich, generell Alkoholverbot. Was, glaube ich, auch ganz gut ist.
Ich glaube, nein, nebenan war ein Wettladen. Da war Alkoholverbot. Aber
ein Wettladen. Ah, hast du es richtig gegeben?
Nee, das habe ich als ich draußen eine geraucht habe, habe ich festgestellt, dass dann auch noch Licht ist. Da war es dann nämlich schon später. Okay. Und die hatten kein Alkohol. Der Laden, in dem ich war, da standen überall diese Slot-Machines rum. Ja. Und da gab's Bier.
Okay, das ist aber, glaube ich, auch außergewöhnlich. Ich meinte mal irgendwo gelesen zu haben, dass es gute Gründe gibt dafür, dass es dort eben keine
Alkohol gibt. Ja, natürlich, es gibt, der Fall gibt. Mir als Depp aber Millionen Gründe ein dafür. Aber vielleicht hat das was mit der Art des Automaten zu tun. Die saßen da wirklich auf Stühlen vor Automaten und Leute sind von Automat zu Automat gewandert, haben überall Geld reingeschmissen, haben irgendwie bekloppt auf irgendwelchen Buttons rumgedonnert und hin und wieder hat sich einer gefreut.
Ja, aber das ist dann ja noch einigermaßen reguliert, weil ich glaube, zu der ganzen Gesetzesthematik, was diese Spielhöllen oder Spielotheken, wie es so schön heißt, angeht, dass ja eigentlich auch immer eine Alterskontrolle erfolgen sollte, bladibladibla.
Ja, Alterskontrolle ist eh klar. Ja.
Ja, da ist eh klar. Weil du halt reelles Geld, also Münzen oder Scheine, in irgendwelche einarmigen Banditen oder das reinschiebst. Ja. Mhm. Diese Coin-Master-Thematik ist ja noch viel, viel perfider. Ja, das ist Überbegriff Pay-to-Win auf eine ganz abstrakten Art und Weise. Du kannst in diesem Spiel nur weiterkommen, wenn du eine Slotmaschine, also eine virtuelle Slotmaschine mit drei Walzen betätigst und dann kannst du Coins gewinnen, um dein Dorf auszubauen, um noch ein Schwein für den Stall zu kaufen, um Futter für deine Viecher, was auch immer. Kannst aber pro Stunde, wie es bei vielen dieser Handy-Games ja ist, wie es früher bei Farmville ja schon war, du hast eine begrenzte Anzahl an Zügen pro Stunde oder Versuchen auf dieser Slotmaschine pro Stunde. Willst aber natürlich schneller weiterkommen, kannst dann irgendwelche Pakete gegen Echtgeld kaufen über deinen iTunes-Account oder deinen Google Pay-Account. Das ist alles sehr spielerisch aufgesetzt. Okay,
aber das ist doch, wo ist da der Unterschied zu den normalen In-App-Käufen?
Ja, ein In-App-Kauf ist nicht glücksspielbasiert.
Okay.
Der Punkt ist, dass du du hast pro Stunde 5 Versuche an dieser virtuellen Slotmaschine. Was eine Slotmaschine ist, ja, was natürlich die Akzeptanz bei der Jugend gegenüber Glücksspiel oder sie nehmen es als gegeben hin, dass du von den 5 Versuchen vielleicht nur 3 gewinnst und dann kaufst du mal 10 nach und so weiter, um weiterzukommen. Aber es basiert alles auf dieser Slotmaschine, um weiterzukommen. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr perfide. Vor allem, weil die Zielgruppe auch von den jetzt nicht namentlich genannten Influencern, die da massiv Werbung für gemacht haben.
Wieso? Wieso nicht namentlich?
Achso, wir können ja über Bibis Beauty Palace, wie heißt der komische Sänger aus DSDS? Leopold, nein, ich komme nicht drauf.
Pietro, glaube ich.
Pietro, richtig. Pietro, Dieter Bohlen, die Liste ist lang.
Katzenberger war auch dabei.
Die Katzenberger, ich glaube mit Mann sogar, und dieses dann halt als Freizeitvergnügen und abendfüllende Beschäftigung verkaufen, ja fuck it, das ist einfach nur pay to win und auf die übelste Art und Weise und als noch nicht ganz gefestigter 14-Jähriger wird er so das Prinzip, ich muss erst mal Glücksspiel betreiben, um weiterzukommen, halt ganz, ganz übel beigebracht. Und das ist natürlich ethisch, moralisch nicht die beste Art und Weise und ist einfach verschreitetes Glücksspiel, was dann auch die Behörden draufgehoben haben, sich das Ganze mal näher anzugucken und das Ganze zu indizieren, was auch mehr Sinn macht.
Und da stehen ja auch entsprechende, sind wir wieder beim Investoren dahinter, ne?
Ja, it's all about Investoren. Die Jungs, die dahinter stehen, sind halt auch Größen aus der Online-Glücksspiel-Branche, teilweise Gründer von Bwin und hast du nicht gesehen, die natürlich, also die komplette Glücksspiel-Lobby, die neue Wege sucht, um Frischfleisch anzufixen auf gut Deutsch.
Also es drängt sich der Eindruck auf, dass da Leute am Werk sind, die wissen, was sie tun.
die wissen, wie man das Geld den Leuten aus den Taschen zieht, mit Hilfe einer gewissen Suchtthematik, ja. Mhm. Krass. Die erstmal nicht so sichtbar ist, aber die Mechaniken da ganz klar zum Tragen kommen. Und es ist was anderes, ob ich mein, keine Ahnung, Candy Crush Saga spiele oder nicht, und nach, keine Ahnung, 10 Mal versuchen und dann nicht mehr weiterkommen, eine Stunde später wieder versuche, ist es immer noch einem selbst, also, wie soll ich sagen, ich bin immer noch selbst Herr meiner Steinchen, die ich hin und her schiebe und wie ich sie anordne, und bin nicht auf 3 Walzen Slot-Machines angewiesen, die Einstieg zu dem ganzen Spielprinzip sind. Und das ist schon eine starke Nummer von Böhmermann, das so aufzuzeigen und auch humoristisch, aber mit richtigen Nachdruck so zu verpacken, dass es für jeden verständlich ist. Wir werden das passende YouTube-Video, denke ich, auch in Shownotes verlinken. Ist auf jeden Fall sehenswert und unterhaltsam, aber genauso erschreckend. Von daher Props gehen raus an Freund Böhmermann.
Mhm. Wahnsinn, gell? Der, was der schon aufgedeckt hat, auch nicht schlecht.
Ja. Also ob es jetzt er selbst war oder sein Redaktionsteam, aber es ist er adressiert es halt, er ist das Gesicht der ganzen Geschichte. Das ist schon gut, da ab und zu mal so ein Sprachrohr zu haben, der solche Themen einfach anspricht.
Ja.
Und ich glaube, wir sind uns alle einig, bei Influencern wie einer Bibi, ja, sind da nicht ganz geringe Summen geflossen, damit da ein, wie soll ich sagen, ein Werbevideo platziert wird, ja?
Ich glaube, nee. Also ich habe wie Influencer nennt man solche Leute, gell? Wobei das auch schon wieder fast überholt ist. Aber mit Jobkameraden mit weniger Reichweite Gespräche geführt und was die allein aufgerufen haben für kleine Reviews oder kleine Bewertungen, war schon nicht schlecht. Also Bibi ist, glaube ich, eine ganz andere Liga. Also da ist richtig Geld dahinter.
Da fließt schon richtig Geld, glaub mir.
Davon kannst du ausgehen. Ich habe hier gerade das Video gefunden. 20 Minuten? Wow. Aber die lohnen sich, sagst du.
Ich habe das sehr, sehr kurzweilig, ein hartes Thema, sehr kurzweilig verpackt.
Ihr hört es.
Ich möchte ganz kurz was Privates von mir erzählen. Sie wissen
ja, der Herr Böhmermann. Ich habe den Link gefunden, ich verlinke es gleich.
Wunderbar, wunderbar. Ja, was haben wir denn, um mal wieder zu diesen positiveren Themen zu kommen? neue Hardware ist angekündigt worden auf dem Telefonbereich.
Ja, der nächste und hoffentlich letzte, gell? Also wir haben jetzt hier, dadurch, dass wir eben 2 Wochen Rhythmus aufnehmen, ja eh schon eigentlich größere Zeiträume, die wir überblicken. Und jetzt kam das nächste Handy. Google war dran diesmal.
Ja, und also, hey, ein neues Pixel ist da, wen auch immer es interessiert.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich blasenborniert. Pixel
Tito,
3
Tito
hat mir was gesagt. Ich habe eine nette grafische Übersicht gefunden. Vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen die Hardware 1:1 gegen das iPhone 11 Pro gegenhalten. Also was zum Beispiel auffällt, ist, Startpreis ist bei knapp 800 US-Dollar im Vergleich zu 999.
Aber jetzt, muss ich ehrlich sagen, Carsten, ohne dir da jetzt ins Wort zu fallen, weil jetzt, wo du es nochmal ausgesprochen hast, ist mir das aufgefallen, dass ja das Pixel 4 gegen das 11 Pro gestellt wird.
Ja.
Fairerweise müsste man es eigentlich gegen das normale 11er stellen. Das ist halt auch schon wieder Verzerrung.
Ja, das ist immer die Frage, wo fängst du an? Wir haben ja 5,8 Zoll versus 5,7 Zoll. Von der Größe her macht es ja Sinn.
Ja, aber du weißt ja, size doesn't matter at all.
Ist es so?
Ja, nein, das ist mir aber eben auch erst aufgefallen, dass das natürlich ein nicht ganz fairer Vergleich ist an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz macht es durchaus Sinn, mal die Tech-Specs nebeneinander zu halten. Aber fairerweise hätte man vielleicht das normale 11er nehmen sollen. Ja, ohne da jetzt zu sehr draufhauen zu wollen. Aber du hast recht, die Bildschirmdiagonale ist fast identisch. Die Bildpunkte des OLED-Displays 458 ppi gegen 444 ppi beim Pixel 4. Ey, das ist ja, passt ja super. Pixel 4 mit 444 ppi. Das ist super.
Ja.
Ja. Ein Chipsatzvergleich in der Thematik hinkt ein bisschen, beziehungsweise ist schwer gegeneinander zu stellen, was jetzt der A13 Bionic-Chip mehr kann als der SD855 mit von Google. I don't know.
Ja, die werden bei bestimmten Lebenssituationen bestimmte Stärken und weniger starke Ausprägungen haben. Also ich kann es auch nicht beurteilen.
Und hier als nächster Punkt kommt genau das Thema, warum ich denke, man hätte das Elder gegen das Pixel 4 stellen sollen. Denn hier tritt an auf der Seite in der linken Ecke das iPhone 11 Pro mit einer Triple 12 Megapixel Rear-Kamera 4K-Video bladibla gegen eine Dual Rear-Kamera 4K-Video bladibla vom Pixel 4. Mhm. Und genau da liegt da in meinen Augen der Hase im Pfeffer oder die Braut begraben, was auch immer. Wenn, dann musst du Dual gegen Dual ausrichten und dann sind wir wieder beim 11er, nicht beim 11 Pro. Aber okay.
Ja, wobei man da auch wieder fragen kann, wenn ich Fotovergleich mache, hast du hundertprozentig recht. Wenn ich die Geräte einfach mal so gegeneinander stelle, es ist ja auch nicht unlauter, weil dafür schlägt der Preis ja bei Apple auch viel, viel stärker zu Buche.
Aber beim 11er hättest du dann einen vergleichbaren Preis. Fair enough.
Ja, dafür hätte ich eine andere Bildschirmauflösung und. Also ja, aber was macht es falsch? Es gibt Argumente.
Ich finde es sehr, 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 sehr schwierig zu vergleichen an der Stelle. Vor allem, weil die Tech-Specs da auch gar nicht mehr so 1:1 vergleichbar sind.
Nein, sind sie auch nur bedingt. Hier interessant vielleicht noch Batterie. Da hat Apple ein bisschen die Nase vor, aber auch nicht eklatant. 3050 mAh Stunden versus 2800. Also, ja, was wird
dafür,
das sein?
Dafür hat das Pixel 4 2 GB mehr RAM.
Ja.
Na?
Beide spritzwassergeschützt nach IP68.
Das ist cool, wobei ich das auch nicht ganz verstehe, weil IP68 ist ja ein definiertes Wasserschutzrating. Apple gibt aber an mit 4 Metern bis zu 30 Minuten unter Wasser und bei Google ist mehr als 1 Meter unter Wasser oder über 1 Meter unter Wasser. Das ist auch komisch ausgedrückt. Das finde ich ganz klar, weil IP68 ist ein definierter Standard, der muss bei beiden gleich sein.
Ist er wahrscheinlich auch.
Ist nur anders dargestellt.
Genau, wir wissen nicht, wer uns diese Zusammenstellung hier aufgebaut hat. Also es ist bestimmt ein gutes Gerät, das Pixel 4.
Ich glaube, die Pixel-Serie hat ihre Daseinsberechtigung und auch ihre Freunde da draußen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat auch mein geschätzter Chef und Kollege Silvio immer eine Freude an den neuen Pixel-Geräten.
Grüße.
An der Stelle Grüße gehen raus an Silvio. Wenn du das Pixel 4 bekommen hast, kannst du ja vielleicht da zu uns in die Sendung kommen und über die Vorzüge des Geräts berichten. Das würde uns auf jeden Fall interessieren.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, auch noch gar nicht verfügbar, sondern du kannst es, glaube ich, erst vorbestellen, richtig?
Ich denke, ich habe auch was von 2020 gelesen und natürlich zuerst wieder in den Vereinigten Staaten von Amerika und bei uns dann halt wann. Es gibt ist noch weitere Hardware vorgestellt worden, für die gilt das Gleiche. Mir fällt jetzt spontan ein, das Google Pendant zu den AirPods, auch Google bringt True Wireless Kopfhörer raus, gerade fürs Pixel. Ich glaube, die erste Generation hatte noch Kabel. Davon haben sie jetzt auch verabschiedet, eben auch alle mit super Noise Optimization und trotzdem nicht hundertprozentige Reduction und so weiter und so fort. Also da kommt bestimmt noch ein bisschen was nach und da war, glaube ich, auch Q1 in den USA und bei uns dann halt, ne, wenn es soweit ist.
Was, um nochmal ganz kurz auf das Pixel 4 zurückzukommen, was ich gesehen hatte, was ich hochinteressant fand, war die Gestensteuerung, also so, dass du quasi gewisse Funktionen oder Bedienelemente quasi über Gesten steuern kannst, die über Näherungssensor gesteuert sind. Das heißt, wenn du jetzt, ich sag mal, im, keine Ahnung, Fitnessstudio auf deinem großen, guten Home-Trainer das Telefon irgendwie aufgeregt hast und du willst halt nicht drauf rumwischen, sondern kannst dann mit irgendwelchen coolen Handbewegungen gewisse Effekte oder Funktionen hervorrufen, was ich gar nicht so unsexy finde.
Nee, in der Funktion, ist, ja. Endlich mal auch wieder was in die Kategorie Neuigkeiten.
Richtig.
Reinfällt. Ich frage mich gerade, wie haben wir das geschafft damals mit unseren Nokias? Die fanden wir schon geil. Mit T9.
Ich hatte ehrlich gesagt nie ein Nokia.
Das ist ja wurscht. Du weißt ja, was ich meine.
Ja, natürlich, ja. Es ist leider so, dass sich das halt weiterentwickelt. Aber bei dem Thema, ich habe beim Aufräumen von meinem Büro, weil meine Tochter zieht ja jetzt ins Dachgeschoss.
Du hast eine Pebbles gefunden.
Büro bis klein. Nein, nicht nur die Pebbles gefunden. Ich habe meinen Blackberry noch von Belkin gefunden. Und es hat noch Akku gehabt.
Ernsthaft?
Nein, war ein Spaß.
Also das. Jetzt hast du mich kalt erwischt.
Nein, aber in der Tat hatte ich ich glaube, ein paar Tage, nachdem ich die Pebbles gefunden hatte, das Blackberry landen, habe schon kurz über die guten alten Zeiten so sinniert und ist dann wieder weggelegt und hab das mit dem Sinieren sein lassen.
Ich weiß noch, ich wollte unbedingt zum Blackberry haben, habe auch damals alle Hebel in Bewegung gesetzt und war dann gar nicht so begeistert, wie ich es beschlossen hatte zu sein, ob des Blackberries.
Ich fand das schon ganz cool, vor allem, dass du halt blind drauf schreiben konntest, dadurch, dass du eine haptische Tastatur hattest, war das schon ganz nice. Ich werde aber auch nie diesen klassischen Vertriebler Blackberry-Sound auf irgendwelchen Messen vergessen, wenn da 10 Leute zusammenstanden. Alle haben am Rad gedreht, um E-Mail zu scrollen. The good old days, ja.
Ja, und es hat auch funktioniert.
Ja, hat auch funktioniert, ja. Und ich weiß noch, wie ich dann das erste iPhone hatte und dachte, wie soll ich denn da drauf tippen?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte erstmal bei 4 oder sowas. Ich habe die ersten Generationen wirklich außen vor gelassen. Hat mich damals überhaupt nicht gekickt. Naja,
oder? Ja, so. War damals dienstlich verordnet. Props geht raus an Dimitri an der Stelle.
Du hast echt ein hartes Leben. Glaubst du, der hört uns zu? Ja, wird er lachen, wenn. Lustig wäre es.
Wenn er es hört, wird er lachen. Ja, der alte Grieche. Yasso Malaka.
Ja, Malaka, genau, da war was. Meine Fresse. Ja.
So ist das. Ja, vielleicht, wir sind schon wieder über der Stunde, ist ja unglaublich, ja.
Und mit
die Blase drückt, von daher zügig durchmarschieren. Und die an dieser Stelle werde ich jetzt schneiden, also ich werde es einfach weiterlaufen, aber ich werde es dann zusammen. Ja, was macht eigentlich unsere Prediction-Ecke? Wir haben lange nicht mehr Themen predicted. Hast du da irgendwas am Stadion?
Nein, du Vorhersagen, Glaskugeln, das ist dein Metier.
Ich habe mal mit dem Herr Kachelmann gesprochen, der kennt sich damit Vorhersagen und Glaskugeln ganz gut aus. Nein, Spaß beiseite. Die Zeichen verdichten sich ja, dass in Q1 das neue oder wieder ein neues iPhone rauskommt, quasi das iPhone SE im gewohnten Format, ein bisschen kleiner als Einstiegsmodell, als SE2 oder whatever.
Hilf mir, das und war das, was im Faktor Form, ich glaube Formfaktor.
5.
Genau.
5 ist Trumpf, ja, wie schon Rolf früher gesagt hat.
Aber mit der aufgebrezelten Hardware. Also von außen schaut es aus wie das ältere, hat aber ein oder zwei Generationen neuere Hardware drin und war eben zu einem sehr, sehr guten Straßenpreis.
Genau. Der Formfaktor war das 5er. Das 5er auf Steroiden war dann das SE. Ja. Und jetzt, Handelsname SE2, was auch immer. Und ich werf einfach mal in den Raum, dass sich vielleicht das Mysterium um das ausgebliebene 9er-Gerät gelüftet wird in dem Zuge. Kann's noch nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe stark davon aus, dass das vielleicht das neue iPhone 9 werden wird.
Wobei es ja, könnte sein, aber offiziell, ja, ist es ja auch nach Jahreszahlen jetzt die Nomenklatur aufgebaut. Jahreszahlen des Bestehens des iPhone, drum jetzt im 11. Jahr des iPhone 11.
Du glaubst doch nicht, dass es ein iPhone 12 geben wird, bevor es ein iPhone 11 S gibt.
Nö.
Du hast ja immer irgendwie 2 Jahre.
Ja, aber das ist ja bloß eine Frage, wie benenne ich das Kind? Ob das jetzt 9 heißt oder Hugo oder das ist ja Rille. Aber das, es geht einfach um das Gerät und natürlich ist das ein lukrativer Markt. Natürlich.
Ja.
Leute wollen.
Schauen wir mal. Wir könnten ja wetten, ja? Um ein Bällchen Eis oder um Abrech.
Um Blech, ja. Ja,
da bringe ich dir Puntigame mit, ja?
Aus Wern. Aber warum sollte ich jetzt gegen dich wetten, dass so ein Telefon nicht kommt? Macht überhaupt keinen Sinn, ganz im Gegenteil.
Nein, das Telefon wird kommen. Die Frage ist nur, liegst du mit deiner Theorie richtig, dass wir jetzt mit 11...
ich glaube, es heißt 11 Mini oder irgendwas in der Richtung.
Ein 11 Mini, das wäre auch mal ein Clou.
Ja.
Ich glaube, es wird 9.
Okay. Ja,
aber vielleicht kriege ich auch falsch. Aber wir können ja um eine Kugel Eis oder ein Bierchen wetten.
Ich wette um ein Bier an dieser Stelle.
Oder ein Bier-Eis vielleicht.
Ein Bier-Eis? No.
No.
Wir werden schon was finden.
Ich denke auch. Aber bleibt spannend, es wird auf jeden Fall kommen. Die geleakten Preispunkte hören sich super sexy an mit $399 netto quasi, was dann mit Shipping und so weiter umgerechnet so bei 4,79 wahrscheinlich dann in Deutschland liegen wird. Was ein akzeptabler Einstiegspreis ist.
Da kriegst du ja fast schon eine Apple Watch dafür.
Ja, die Apple Watch hat bald wahrscheinlich auch mehr Leistung als das aktuelle SE, aber.
Ja, ist krass, gell? Das ist alles so
das krass. Ist crazy. Und an der Stelle lassen wir mal die ganze Apple-Geschichte dann einfach Apple sein. Warst du eigentlich diese auf der Wiesn gewesen?
Ich war nicht auf der Wiesn. Nee.
Okay.
Aber wir haben ja auch ein Volksfest. Ja,
ja,
wobei, ja, aber wenn du 40 Jahre lang auf die Wiesn gerannt bist, ist natürlich jedes Volksfest. Oh, ich will hier niemandem zu nahe treten, aber ja, es war nett.
Ist halt anders, ne?
Kleiner, deutlich kleiner.
Ja. Ich bin ja schade, ich habe es ja jetzt 3 Jahre in Reihe auch nicht geschafft, auf die Wiesn zu gehen, trotz vielen Einladungen. Egal, sei es drum. Der Punkt ist aber, viele von den aktuellen Wiesnbesuchern aus diesem Jahr haben wohl nicht ganz die Regularien für die neue E-Mobilitäts-Scooter-Lösung gelesen. Denn die Wiesnpolizei oder die Polizeikontrollen um die Wiesn rum haben, ich glaube, 450 Leute alkoholisiert auf E-Scootern abgefischt.
Es ist, ja, mir fällt schon wieder nichts ein.
Ja, und ich wollte auch E-Scooter gar nicht mehr zur Sau der Woche machen, aber ich fand die Nachricht und die Zahlen einfach ziemlich krass. 450 Alkoholfahrten auf E-Scootern, dabei wurden, glaube ich, rund 250 Führerscheine gezwickt.
Krass, gell, wegen so einem Blödsinn.
Ein Bullshit, ja?
Ja.
Also, dass da Kontrollen sind und dass die Polizei da in Hab-Acht-Stellung ist, bei so einer Festivität ist ja wohl immer mehr als klar.
Ja.
Wie doof kann ich denn sein? Das ist genauso wie ins Auto zu steigen nach der Wiesn, ja, wenn ich ja gut,
es ist genauso sagt,
ja, ne? Nach 2 Maß kannst du fahren.
Was? Nach 2 Maß?
Hat der Stolter nicht gesagt, nach 2 Maß kann man noch fahren?
Ja, Kettenkarussell vielleicht.
Ja, aber ja, ganz weit außen. Ja, crazy. Crazy. Hat wohl richtig gescheppert da. Gab wohl auch einige Unfälle mit E-Scootern. Aber wie doof kann ich denn sein für so einen betrunkenen, gefühlten jugendlichen Freeride nach Hause, weil ich keine Lust hatte, aufs Taxi zu warten oder zu laufen, meinen Lappen zwicken zu lassen. Das ist ja komplett stupid.
Ja, also ich bin auch gerade am Hadern. Das ist wahrscheinlich der Übermut im Suff zum einen und vielleicht zum anderen auch wirklich die fehlende Wahrnehmung, dass die Leute sich nicht im Klaren darüber sind, dass sie am Straßenverkehr teilnehmen, weil das ist ein Spielzeug. Aber du darfst ja auch betrunken, ja. Du kannst ja auch auf dem Fahrrad deinen Führerschein verlieren. Das ist ja jetzt
ja, klar.
Alles kein Kavaliersdelikt. Ich habe mir hier gerade einen Artikel rausgesucht, den werden wir vielleicht auch verlinken. 414 betrunkene E-Scooter-Fahrer hielt die Münchner Polizei auf der Wiesn an. Bei 254 wurde direkt der Führerschein sichergestellt. Das sind die du eben angeführt hast. Die neuen Gefährte bescherten der Wiesn damit einen traurigen Rekord von insgesamt 774 Alkoholfahrten. Bei 13 der 21 Unfälle mit E-Scootern während der Wiesn waren Fahrer alkoholisiert. 15 Menschen wurden dabei verletzt. Also 21 Unfälle insgesamt mit E-Scootern und davon weit über die Hälfte alkoholisiert.
Trauriger Negativreport. Rekord. Entschuldigung.
Ja, aber sie schreiben hier, ich bin gerade weiter unten, auch mehr betrunkene Autofahrer.
Ja, also Risikobereitschaft scheint zu steigen. Mhm.
Die Zahl
gut, dass ich da war.
Angegriffenen Autofahrer stieg von 332 auf 360, also 30 Stück, knapp 10%. Da sind 215 Führerscheine eingezogen. Also 215, okay. Aber weniger als bei den E-Scootern. Ja, das ist 254 für E-Scootering und 215 wegen betrunken Autofahren. Ah, ey, Alter, diese Welt.
Das Wiesenbier ist aber auch schon ein teuflisches Zeug. Ja.
Naja, aber dann warst du noch nie am Nockerberg.
Ey, habe ich zweimal mitgemacht und muss sagen, das war wie Wiesen auf Steroiden. Ja,
ja, also das ist zur Erklärung an alle nicht Bajuwaren oder sowas. Der Nockerberg ist das, was man in München die fünfte Jahreszeit nennt und geht zurück eben auch auf, oh, heute haben wir echt den Historik-Podcast, auf die Zeit in Klostern, als die Fastenzeit eingesetzt wurde. Da haben die Mönche dann entsprechend, um ihren Nährgehalt aufrechthalten zu können, einfach das Bier ein bisschen stärker gemacht.
Und, ja, ein bisschen stärker ist gut. Ja, doppelt so stark.
Ja, genau, dann kommt man länger ohne Nahrung durch und hat trotzdem ja gefastet. Und also ich hab da relativ nah mal gewohnt eine Zeit lang und das ist echt ein himmelweiter Unterschied. Alkoholleichen am Nockerberg oder Alkoholleichen auf der Wiesn. Ich meine, die auf der Wiesn sind ja schon nicht so schön anzusehen, ne? Aber die da um den Nockerberg rumlagen, da denkst du echt, bist
Return of the Living Dead. In der Wahrnehmung waren es aber wesentlich weniger Touristen am Nockerberg. Das waren
klar. Ja.
Waren halt die Münchner Eingeborenen, die sich da halt
weggemacht
haben
und
nach selbst, allen Regeln der Kunst.
Ja, das ist der gleiche Denkfehler auf einem anderen Level. Die denken, ich zwicke auf der Wiesn immer meine 5 Master, schaffe ich das auch auf dem Nockerberg? Nein, schaffst du eben nicht.
Nein, schaffst du nicht, nein.
Und die sahen dann schon, also es ist echt krass, also halt blutleer, käsig, denen ging es deutlich dreckiger als eine normalen Wiesenleiche und keine Ahnung, was jetzt demnächst dann passiert, wenn da auch noch E-Scooter am Nockerberg rumstehen.
Oh, das ist die richtig harte Challenge, ja, nach dem Nockerberg noch E-Scooter fahren. Ja. Wird spannend.
Wird spannend.
Ist ja bald wieder soweit.
Ja. Kommt alles wieder. Mal gucken. Und mal gucken, wie oft hier diese E-Scooter noch Einzug halten bei uns im Podcast. Das sind ja schon ein sehr, sehr präsentes Thema. Aber
das wird, glaube ich, auch nicht abreißen, auch wenn wir probieren, es nicht jedes Mal zur Sau der Woche zu machen.
Ich wollte gerade sagen, warum sollten wir uns jetzt da vom Mainstream so unterscheiden? Ein bisschen Mainstream sind wir schon auch.
Ja, das ist auch gut so. Und in diesem Sinne würde ich fast sagen, verabschiede ich mich aus der Mainstream-Stadt Wien.
Wiesn in Wien.
Wiesn in Wien und die Donau ist auch im Mainstream und
ziemlich groß. Wow.
Jetzt kommt da haben wir Schluss unseren Sendungstitel.
Die Donau ist auch Mainstream.
Genau.
Gefällt mir.
Wir können sie auch zum Mainstream machen, oder Donau ist nicht Mainstream. Ah, okay, lassen Sie sich kaputt reden. Du machst da was draus, glaube ich. Meine AirPods signalisieren mir, der letzte Verbleib, der noch Saft hat, dass gleich Schluss ist. Und an dieser Stelle bleibt nichts anderes übrig, als mich von Sissi und dem Franz zu verabschieden.
Danke euch allen.
Gute Nacht, Carsten.
Komm gut heim, Heiko. Bis bald.
Danke dir. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank.